So, jetzt bin ich wieder daheim und werde euch noch vom Publikumstag berichten, der ein absoluter Knaller war. Also, muss ich sagen, habt ihr wirklich was verpasst? Die anderen Tage waren auch super, aber das war wirklich ein absolutes Highlight. Es war unglaublich kurzweilig, informativ, umfassend, interdisziplinär, also alles, was man sich, glaube ich, von dem Tag versprochen hat, ist auch eingelöst worden. Und ich gehe jetzt so ein bisschen durch die verschiedenen Sachen durch, aber wie immer, ne? Fast kann ich euch auf gar keinen Fall diesen 6-stündigen Tag da zusammenfassen. Also, womit ich auf jeden Fall mal anfangen möchte, ist, dass die Bude gerammelt voll war. Waren fast alle Plätze besetzt. Das ist natürlich also ganz toll. Wer den großen Raum in der SAE kennt, die beiden zusammengelegten Schulungsräume, das sind wirklich viele Plätze, die da waren. Und das war schon mal toll. Die sind auch, soweit ich das überblicken konnte, ich saß relativ weit hinten heute, weil sind auch wirklich alle bis zum Schluss geblieben. Also an einem Sonntag die Bude so voll zu kriegen mit doch so einem sehr spezifischen Thema, das war schon, also, und auch entsprechend angemessen. Also es war auch wirklich ein gutes Programm. Frau Jus hat durch den ganzen Tag geführt mit souveränen Zwischenmoderationen und einzelnen Beiträgen, als hätte sie noch nie in ihrem Leben was anderes gemacht, als so Tage durchzumoderieren. Also großartig. Und auch immer den Ball aufgenommen von dem Redner davor und dann nochmal vertieft, ergänzt, neuen Aspekt mit reingebracht. Und das hat sich auch so ein bisschen gegen Ende gesteigert. Also das wurde auch dann immer klarer, immer deutlicher, immer direkter. Und dadurch war auch recht emotional dann am Ende, ne? Wir haben angefangen mit Stefan Kressi-Bucher, den ihr ja auch schon auf den Stimmen für den Kongress gehört habt. Er hat angefangen, Jasmin vorzustellen, was ja bei uns, bei der SAE ohne Krebsbehandlung, ohne Jasmin eigentlich gar nicht geht. Er hat dafür ein paar tolle Fotos gemacht und das so eigentlich erklärt, dass wir alle so einen Rucksack mit uns tragen aus homöopathischer Sicht. Und das ist ja auf eine Art sehr beeindruckend, dass Hahnemann das ja auch schon rausgefunden hat, ohne dass er irgendwas von Genetik wusste. Also Hahnemann hat ja so viele Dinge wieder aufgegriffen, verfeinert oder überhaupt erst dokumentiert nachher, ne, diese ganze Hygiene-Thematik, die chronischen Krankheiten, die Homöopathie, die Miasmen, dieses ganze Organ und Paragraphen. Also das ist ja, ne, in seiner Vielseitigkeit von dem, was da alles drinsteckt, kolossal, ne? Und einfach mal so, ich sag mal, im Nebenbei Genetik oder zumindest genetische Prinzipien zu entdecken, ist natürlich kolossal. Also, ne, das muss heutzutage erstmal immer nachmachen, so von Grund auf sowas Vielseitiges entdecken und, sag ich mal, Hygiene, Genetik und eine neue Art der Medizin zu entdecken, so mal in einem Leben, das ist schon, also, kann ich jetzt nicht mithalten, ne? Das ist halt auch die Ära dieser sehr, sehr breit ausgebildeten Leute. Und ich weiß nicht, ich meine, das wird wahrscheinlich dort, gerade in dieser Übergangsphase von der Aufklärung, wahrscheinlich auch nicht so lustig gewesen sein. Wir wissen ja, da sind ja auch Leute von der Kirche umgebracht worden, wenn sie irgendwas behauptet haben, was nicht zum Weltbild passt. Also wahrscheinlich auch. Und Hahnemann hat ja viel Gegenwind bekommen. Also wird nicht viel besser sein als heute, wenn du was neu denkst. Aber das in dem Ausmaß, wie Hahnemann das gemacht hat, ist schon beeindruckend. Und deshalb diese Miasmatik, ne, hat Stefan Kressi-Bucher sehr schön dargestellt, indem dass wir alle eben einen Rucksack tragen. Wir nennen das eben an der SAE Miasmen, was ihr im Podcast ja auch immer mal wieder hören werdet oder schon gehört habt. Und hat sozusagen einerseits das ein bisschen beschrieben, was man so in seinem Rucksack schon haben kann, was das für Auswirkungen haben kann, wie sich das zeigt, wie es auf der Körperebene ist, wie es im Gemüt ist, wie Verläufe sind, ne? Einfach skizziert kurz, ohne da zu sehr in die Tiefe zu gehen. Und hinterher wurde dann noch gesagt, und wir haben aber auch die Möglichkeit, was in unseren Rucksack zu packen. Also je nachdem, wie wir dann halt auch leben, welche Unterdrückungen wir machen, welche Sachen uns passieren, ne? Und auch, ob wir sozusagen Dinge im Rucksack lassen, wenn sie uns belasten. Also schaffen wir es auch, Dinge wieder loszulassen, die wir jetzt gesammelt haben und uns damit belasten mit zu viel Besitz, zu viel Dinge, die wir besitzen oder zu viele Emotionen, die wir angestaut haben oder zu viele Ideen, die wir gleichzeitig umsetzen wollen und dann nicht vorankommen. Also wenn unser Rucksack sowieso schon von der Geburt aus zu schwer ist sozusagen und gar nicht so viel verträgt und wir dann noch lauter Sachen reinpacken, also hat eigentlich mit diesem Bild gearbeitet und das ist so ein bisschen auch der Kreislauf gewesen, in dem der ganze Tag stattgefunden hat, weil Fruyus hat am Schluss damit geendet. Ne? Wir sind der Architekt unseres eigenen Lebens. Und auch wenn wir einen Rucksack mitbringen, den wir nicht selber erschaffen haben und auch wenn natürlich im Leben immer mal wieder Dinge passieren, die wir auch nicht selbst aktiv jetzt gewählt haben, also niemand setzt sich ja hin und überlegt, ich könnte jetzt mal Krebs kriegen, so können wir doch immer was dazu beisteuern und auch was dazu beisteuern, dass es nicht passiert und am Schluss, das war heute auch immer wieder Tenor, sterben wir ja trotzdem und damit irgendwie klarzukommen, ist auch einer der Themen, die da besprochen worden sind heute, ne, mit der Endlichkeit des eigenen Seins irgendwie Frieden zu finden. Dann haben wir ein bisschen gesprochen über die Werte der Symptome aus der Familie, wie sie auch unseren Charakter beeinflussen. Also wenn aus der Familie Themen halt sind, ne, wir könnten da jetzt eine ganze Stunde drüber reden, inwiefern die Erziehung, die Bindungsthematik, ne, die Systemik da eine Rolle spielt. Aber wir haben es natürlich genommen von der Miasmatik, wenn ich eine hochbelastete Familie habe mit jetzt psychotischen Themen, wo keiner über seine Emotionen spricht, dann hat das nicht nur einen miasmatischen Impact darauf, dass ich eher die Tendenz habe nachher zu dieser Art von Erkrankung, sondern auch charakterliche Themen, die dann wieder Schwierigkeiten eigentlich bringen. Ne? Frau Keller hat anschließend nach diesem kurzweiligen Start und der schönen Moderation von Fruyus übergeleitet zu Fallbeispielen und Arzneimittelvorstellungen in der Betreuung bei der Schockdiagnose. Also der ganze Tag hat sich auch so ein bisschen stringent aufgebaut. Ne? Also erstmal hat man einen Boden, auf dem der Krebs entsteht. Dann kriegt man irgendwann diese Diagnose und ist dann unter Schreck, Schock. Und wir haben halt immer wieder gesehen, wo und wie die Homöopathie wirken kann. Frau Keller hat ein paar Arzneimittel vorgestellt. Und hat aber auch gezeigt, wie wichtig es ist, diesen Anfangsschreck zu behandeln. Wir wissen ja von traumatischen Themen, seien es jetzt Verletzungen oder Ängsten oder auch emotionalen Thematiken, also größeren Traumata wie Mobbing, Scheidung, Trennung, Todesfall und so weiter, wissen wir halt medizinisch ja relativ gut Bescheid. Zum Beispiel weiß man, dass nicht aufgelöste Traumata im Körper chronische Entzündungen erzeugen können. Das heißt, nicht nur sozusagen psychologisch ist es ein ganz wichtiger Punkt, homöopathisch ist es ein ganz wichtiger Punkt, verletzungsmäßig ist ganz klar ein ganz wichtiger Punkt. Also es ist überhaupt kein umstrittener Fakt, ne, dass diese traumatischen Themen sich aufgelöst werden sollten, so schnell wie möglich, weil sie eben nachher im Körper wie gespeichert sein können und zum Beispiel ne, diese chronischen Entzündungen machen können. Und stellt euch vor, ihr habt jetzt einen Boden, auf dem sind Dinge passiert. Ne? Jetzt ging es euch schon länger nicht so gut. Jetzt habt ihr eine Schockdiagnose und seid in einem neuen Trauma drin, was selber nochmal chronische Entzündung macht. Im homöopathischen Kontext würde man sagen, das schwächt die Lebenskraft. Und Frau Keller hat eben eindrücklich gezeigt, einerseits im Negativen, andererseits auch im Positiven, also wie diese Schockthematiken die Lebenskraft so schwächen können, dass eben nachher auch mehr Komplikationen bei den Operationen entstehen, die Chemotherapie nicht gut vertragen wird, der Patient emotional nicht verfügbar ist, Beziehungen darunter leiden, die Kinder darunter leiden, die Verbindung mit den Ärzten nicht gut, dass ich mir keine Hilfe hole, ich mich zurückziehe, isoliere, ich andere Krankheiten noch dazu bekomme, die sind und so weiter, ne? Und dass Homöopathie bei Schreck, das ist ja eigentlich alle, die mit Homöopathie ein bisschen was am Hut haben, wissen ja, wie schnell so ein Ignatia, Gelsemium, Aconitum, Brionia, Apis und so weiter, ne, wie schnell die helfen können bei einer Schockdiagnose. Und das hat sie halt auch schön gezeigt, wie sich das einerseits negativ auswirkt, wenn das nicht aufgelöst ist und auf der anderen Seite, wie natürlich der Patient anhand von einem Fallbeispiel dann auch ganz anders nochmal mit der ganzen Thematik umgehen konnte. Das war auch etwas, was sich mehrmals durch diesen Tag gezogen hat. Verschiedene Referenten haben das erwähnt. Es ist ganz wichtig, dass man nach dieser Diagnose versucht, innezuhalten, Zeit zu gewinnen, einen klaren Kopf zu kriegen, sich zurückzulehnen und Hilfe zu holen. Wir gehen da gleich noch drauf ein. Ich habe das schon mehrmals betreuen dürfen, also jetzt nicht Krebs als Thema, sondern eine Diagnose, die jetzt nicht so schön war, gibt ja noch andere Krankheiten und wo man eine gewisse Zeit hatte, bis diese Operation oder bis die Therapie da angefangen hat oder so, sondern ein bisschen Zeit hatte. Und es war immer wieder schön zu sehen, wenn man den Patienten vorher mit Homöopathie beruhigt oder aufstellt. Ich hatte, denke da an jemanden zurück, der an eine große Herzoperation musste, der massive Ängste hatte und dem ich 2 Wochen vor der Operation ein Mittel gegeben habe, der dann eine Woche später gekommen ist. Ich wollte ihn nochmal sehen vor der Operation, zum alles da besprechen mit Annika und so. Und der hat gesagt, ach, er geht jetzt so entspannt in diese Operation, wo ich denke, ja, also wie großartig ist Homöopathie, ne? Also die Erwartung war ja überhaupt nicht, dass er entspannt in diese Herzoperation geht. Aber er hat von sich aus gesagt, ja, ich bin entspannt und zuversichtlich, dass das gut kommt. Und sind auch noch 2, 3 andere Symptome besser geworden. Also wenn man da ein bisschen Zeit gewinnt und sowieso schon beim Homöopathen ist, nicht da schon anfangen mit Ultraschall, MRI, PET-CT und dann ist man 2 Tage später schon unter Messer, sondern in Ruhe überlegen, was will ich, wie will ich, wen will ich, ne? Und jeden Tag, wo die Homöopathie Zeit hat, die Lebenskraft wieder auf einen guten Zustand zu bringen, ne? Ist ein Tag mehr, den man gewonnen hat, der nachher auch die ganze Betreuung später leichter macht, auch für die Ärzte. Also Frau Jus hat, glaube ich, gesagt, wenn man mit der Homöopathie ein schönes Mittel bekommen gibt für diese Schockthematik, dann wirken auch alle anderen Therapien besser. Das haben wir im Podcast auch schon an anderen Stellen besprochen. Dann kam Katrin Schöpfer oder Schopfer. Na, jetzt weiß ich nicht, ob meine Notizen richtig sind. Die ist Krebscoach und hat sehr schön Einblick gegeben in eigentlich ein neues Gebiet. Im Prinzip ist ja am Krebs alles so ein bisschen neu. Und das ist wie so eigentlich so eine Art neuer Beruf, den sie jetzt bis dato, vielleicht hat sie gesagt, gar nicht so verbreitet ist. Das ist eine Alternative, sage ich mal, zur Psycho-Onkologie. Das ist ja oft so, ne? Dass die Psychologen, die kommt auch gleich, das war eine da, ne? Eher einen sehr spezifischen Teil abdecken, während die Coaches oft so einen ganzheitlichen Anteil haben, aber nur oft nicht so in die Tiefe gehen. Das soll jetzt gar keine Bewertung sein, ne? Das ist nur zum bisschen vergleichen. Und sie hat wirklich einen schönen Rundum-Blick gegeben, was alles eine Rolle spielen kann oder was sie alles dann betreut, wo sie alles betreut. Das war ziemlich umfangreich und ziemlich gut durchdacht und ganzheitlich aufgebaut. Also bis hin zu einer Firmenberatung, wie geht eine Firma damit um, wenn sie jetzt einen Mitarbeiter hat, der Krebs hat, wie kann ich dem irgendwie unterstützen, helfen, betreuen, wie kann ich dabei gleichzeitig auch meine Firma weiterführen und das reorganisieren. Also da hat sie auch sehr viel Know-how mitgebracht aus ihren Berufen davor. Das war ein ziemlich eindrücklicher Vortrag. Was ich besonders interessant fand, was ich natürlich so an sich, so, wenn man mich gefragt hätte, wahrscheinlich so ähnlich gesagt habe, aber sie hat eine ganz, ganz tolle Grafik gehabt und hat gesagt, aus der heutigen Sicht ist die medizinische Versorgung des Krebses nur 1/3 der Sachen, die man ausschöpfen kann für eine Krebstherapie. Also sie hat jetzt da keine 80 Studien gebracht dafür, das ist aus meiner Sicht alles ganz, ganz logisch nachvollziehbar. Sie ist auch selber keine Homöopathin, ne? Also das kommt auch aus einem anderen Gebiet heraus. Ne? Und ich sage mal so grob, ne, 1/3, um so einen Krebs zu behandeln, ist eben die medizinische Versorgung. 1/3 ist, sage ich mal jetzt, die ganzen, was kann ich meinem Körper noch Gutes tun in Form von Ernährung, Bewegung, Entspannung, Massage, ich weiß nicht was, ne? Also ein großes Gebiet, besonders wenn der Ernährungsteil. Und der andere Teil war eigentlich Gedanken, Emotionen, Stressreduktion, Alltagsanpassungen, die so sind. Ne? Und da hat man wieder gemerkt, wie ganzheitlich Homöopathie auch ist, weil wir, sag ich mal, vor diesem Kreis, den sie da aufgezeichnet hat, mit den 3 Dritteln, also mit der Homöopathie, alles bedienen. Ne? Also wir arbeiten auf der emotionellen Ebene, wir arbeiten auf der körperlichen Ebene und dieser ganze Teil für die Körper, sag ich mal, Unterstützung, Support und so weiter, das ist natürlich auch ein großer Bereich in der homöopathischen Beratung. Das war auch nochmal interessant, ne? Das so deutlich zu sehen. Frau Hughes hat dann einen ganz tollen Teil gebracht, das ist ja immer ein absolutes Lieblingsthema, das ist ein Thema rund um Auslöser. Da zucken jetzt wahrscheinlich schon alle zusammen und denken, Gott, jetzt redet das Leute ja 2 Stunden über den Auslöser. Aber das ist so, so wichtig. Ne? Also wir haben das mehrmals über den Tag gehört von verschiedenen Fällen, die auch gezeigt worden sind, wie zentral das ist, eigentlich nicht nur den Boden des Patienten zu kennen, so wie so ein Garten. Ne? Was habe ich für einen Boden? Habe ich einen sauren Boden? Habe ich einen basischen Boden? Keine Ahnung, ob das gibt. Ne? Aber auf welchem Boden wachsen Pflanzen gut? Ich habe dann am Homöopathiekongress Schweiz im Oktober habe ich ja einen Vortrag gehört über diesen Homöopathiegarten oder Bauernhof oder wie man es nennen möchte, da wo die Heilpflanzen angebaut werden, wo sie auch mit verschiedenen Erden experimentiert haben, auf denen Pflanzen besser wachsen. Ne? Also ich muss nicht nur den Boden des Patienten kennen, um auch zu wissen, welche Pflanzen wachsen da gut, im negativen Sinne vor allen Dingen gemeint, ne? Welches Unkraut wächst da gut, sondern auch, was ist sozusagen, bevor überhaupt diese ganze Thematik ausgebrochen ist, passiert. Und das haben wir natürlich von den ganzen Referenten am Krebskongress jetzt sehr viel gehört. Ne? Da gab es Impfauslöser, da gab es Krankheitsauslöser, da gab es traumatische Auslöser, da gab es Charakterauslöser, da gab es emotionelle, gedankliche Auslöser, Angst war ein großes Thema, Ärger ist ein großes Thema, Eifersucht ist ein Riesenthema. Nachtragend ist ein großes Thema. Ne? Misstrauen, Skepsis, also wir haben ganz viele emotionale Themen, aber auch natürlich körperliche Thematiken wie Unterdrückungen. Ne? Also Frühs hat da ein an der SAI klassisches Beispiel gemacht. Die kleine Warze am Anfang des Lebens unterdrückt, hat später, wenn es dann soweit kommt, mit dem Krebs, der dann irgendwann auftaucht, unter Umständen sehr, sehr, sehr viel zu tun. Oder der Pilz, den ich schnell weggemacht habe, oder die Nasenblutung oder das Fieber vor allen Dingen, das unterdrückt zu haben, hat eben später mit diesen Thematiken zu tun. Und das ist auch total logisch. Wir haben es ja mit eigentlich allen schweren chronischen Krankheiten mit einer Deregulation des Immunsystems zu tun. Das Immunsystem funktioniert nicht mehr so, wie es soll. Nehmen wir Allergien, ne, dann haben wir ein Immunsystem, was überschießt. Nehmen wir Krebs, dann haben wir eine Deregulation in der Abbau von Zellen, die entartet sind. Ne, da funktioniert der Kontrollmechanismus nicht mehr, sondern da macht jede Zelle, was sie will. Oder wir haben ein Produktionsproblem oder wir haben eine Autoimmunerkrankung, wo sich mein Immunsystem gegen mich wendet. Also das sind ja alles Immunsystem-Deregulation und das sage ich ja immer mal wieder, diese ganzen Medikamente, die wir am Anfang ein- und zuführen oder Kleinigkeiten, die wir wegmachen, ne? Dass wir Neurodermitis sehr viel mit dem Nervensystem zu tun haben, dann wird es weggecremt und dann wundert man sich, dass die Kinder hochsensibel sind oder ADHS haben oder, ne? Irgendwas auf dem Nervensystem. Dr. Hughes hat immer das Beispiel gebracht von Neurodermitis weggecremt, dann tritt Epilepsie auf. Oder halt, es geht weiter nach innen auf Infektanfälligkeit, Reizhusten, Allergien, die dann auftreten. Oder eben die Warze, die dann von der Warze aufs Gemüt schlägt, vom Gemüt auf die Gelenke und aufs Herz oder so. Ne? Alles natürlich im Jahrzehnteabstand. Und das sind ja, insoweit kann man ja einfach irgendwas behaupten, auch als Homöopath. Ne? Kann man jetzt ja vielleicht das hören und denken, ja, ja, klar. Also mit 2 Jahren habe ich da die Warze am Fuß entfernt und mit 70 hat er den Krebs, das hängt natürlich zusammen, ganz klar. Das Interessante in der Homöopathie ist, dass sich diese Symptome, wenn man großes Glück hat, nämlich nochmal zeigen. Plötzlich sagen die Patienten dann, also das ist so eine Warze, die wiedergekommen ist am Fuß, die hatte ich als Kind. Und plötzlich stoppt dann das Krebswachstum oder noch besser. Also das sind ja hunderte Male in der Zeit als anekdotische Evidenz in der Homöopathie, hunderte, wenn nicht mehr, ne, tausende Male bestätigt worden, dass diese Zusammenhänge da sind. Und eigentlich ist das auch die viel logischere Annahme. Ich meine, wir sind ja ein Organismus, der sich gegenseitig bedingt. Ne? Also ich weiß auch nicht, woher diese starke, klare Überzeugung von so vielen Menschen auf dem Planeten kommt, ne? Dass explizit Warzen, die ja oft noch viral bedingt sind, also eigentlich so eine Art andere, es ist jetzt ganz unmedizinisch, ne? Und nicht jede Warze ist so, aber ne? Nehmen wir mal die viralen Warzen, die es gibt, ne? Das ist ja eigentlich eine Art Herpes, ne? So, ne? Einfach anders in der Form. Das ist ja immer im ganzen Körper, das wissen wir ja von Viren. Und dass dann, wenn ich das einfach wegschneide außen, der Herpes, ne? Nehmen wir mal das Beispiel, der ist ja nie weg. Also woher auch diese Klarheit kommt von so einer unlogischen Annahme, dass dieser Organismus nicht, also keine tieferen Zusammenhänge hat untereinander, ist ja in so vielen Sachen einfach auch gar nicht das, was die medizinische Realität abspielt. Also allein wenn man das Hormonsystem anschaut oder das Blutsystem oder die Organe, die untereinander verbunden sind, die miteinander zusammenspielen. Also ne, da anzunehmen, wenn ich beim Darm irgendwas mache, dass es nichts mit der Leber, dem Magen zu tun hat, dass sich das nicht auf die Schilddrüse auswirkt. Und dass das Bewusstsein, was ich besitze, sich auch nicht davon irgendwie beeinflussen lässt, ist ja auch in unserer persönlichen Erfahrung überhaupt nicht der Fall. Also ne, wenn ich krank bin, habe ich ein anderes Gemüt. So woher kommt diese Idee, dass meine Körperthematiken nichts mit meinen Gedanken oder Gefühlen zu tun haben? Also ist ja in unserer Alltagsrealität überhaupt nicht der Fall. Ne? Also genau, da bin ich auch immer wieder erstaunt, wie sich eigentlich dieses komplett unlogische Weltbild ne, durchgesetzt hat und wir ja damit auch diese Tiere, also die Naturthematik, wo wir ja inzwischen wissen, ich meine, ne, auf der einen Seite ist man keine Ahnung fürs Klima, weil man sagt, ja, alles hängt zusammen, aber bei meinem eigenen Körper hängt dann die Warze natürlich nicht mit dem Krebs zusammen. Ne? Das hat zwei ganz verschiedene Baustellen. Also weiß aber nicht, woher da diese Überzeugung auch kommt. Ne? Aber gut, lass uns nicht zu lang abschweifen. Ich habe nämlich nur einiges auf dem Zettel. Also der Auslöser, jetzt habe ich doch darüber geredet. Ne? Ja gut, vielleicht sind ja auch einige dabei, die meine Eskapaden über den Auslöser noch nicht kennen. Und jetzt mal einen kleinen Einblick daran bekommen haben. Also, ne, den Auslöser zu kennen und damit die Wurzel oder Ursache der Krankheit oder eine mögliche Blockade, es muss ja auch nicht immer gerade der große Auslöser sein, wie wir das beim Schreck gesehen haben, dass ja der Schreck natürlich ein Auslöser, aber natürlich nicht die Ursache des Krebses, kann ja nicht sein. Ne? Aber diese Dämonen wegzunehmen, erleichtern den Druck auf die Lebenskraft, kann man sich ja sofort selber gut vorstellen. Wenn ich jetzt schaffe, nach einem Arzneimittel meinem Freund zu verzeihen, die Angst vor der Operation loszulassen, dann fühle ich mich besser und alles, was mich besser fühlen lässt, macht mich auch gesünder und stabiler. Ja, darüber hat sie gesprochen. Wahrscheinlich jetzt so lange wie ich. Und dann kam einen ganz, ganz interessanten Vortrag von einer Dame, die Psychoonkologie macht. Zumindest habe ich das so verstanden. Was jetzt sie genau für einen Beruf hat, bin ich jetzt gar nicht sicher, ob ich das richtig wiedergebe. Auf jeden Fall begleitet sie Leute mit Krebserkrankungen in verschiedenen Stadien und auch deren Angehörige. Also ich nehme mal an, dass ich da das richtig beschrieben habe. Sie arbeitet auch in der Klinik, in Rheinfelden oder so. Also habe ich mir nicht aufgeschrieben. Okay, das wird sicher irgendwo noch auf der Webseite stehen. Den habe ich ja immer verlinkt unten drunter. Und die hat wirklich uns so ein bisschen durch diese Phasen durchgebracht. Ne? Also diese Phasen, die in der Krebsbehandlung ja ganz wichtig sind. Also eben auch die erste Diagnose, dann die Phase von der Chemotherapie, und dann auch dieses, ich bin fertig therapiert und jetzt, ne, Schulmedizin hat jetzt alles gemacht. Je nachdem, ne, bin ich jetzt wirklich tumorfrei oder sind noch Metastasen übrig oder man konnte mir nicht helfen. Natürlich dann andere Zustände, dann das Rezidiv und dann vielleicht auch der bevorstehende Tod. Ne? Das sind ja alles mögliche Phasen, die die Frau dann betreut und je nach Familienkonstellation hat sie da ein paar Beispiele gebracht, die natürlich dann sehr, sehr wichtig sind. Also durch diese ganzen Phasen hindurch, wie stabil ist die Beziehung, wie reagieren die Kinder darauf, wie reagiere ich auf die Kinder, und hat so ein paar Sachen gesagt, die ich auch schon öfter mal gehört habe, die sie schön auch illustriert hat mit Bildern. Wir haben zum Beispiel dieses Thema, dass sehr viel emotionelle Themen da ablaufen, wo man nicht genau weiß, kann ich die zeigen, kann ich die nicht zeigen, darf ich die zeigen? Also zum Beispiel als Patient, ne, wie stark soll ich mein Umfeld damit belasten? Wie viel halte ich mich zurück? Und da kommen immer wieder so Ungleichgewichte. Ne? Ich sage jetzt gar nichts, ich will mein Umfeld nicht belasten, dann trage ich den ganzen Schmerz in mir und verhindere so vielleicht sogar im Worst Case eine Verbesserung oder sogar eine Heilung. Ne? Spreche ich sie aus und mein Partner lässt mich aber damit hängen, ne, und kann selber damit nicht umgehen, sondern zieht sich dann zurück und ist voller Angst oder überfordert oder, ne, macht so eine Art Überbehütung. Plötzlich redet der Partner nicht mehr über seine Themen, also so eine Überfürsorge, die dann stattfindet auf den Krebspatient. Kinder, die damit nicht umgehen können und entweder selber Probleme haben, wo dann der Krebspatient sich gar nicht um seine Heilung kümmern kann, sondern mit dem Kind beschäftigt ist. Also und so weiter. Ne? Das löst ja bei den ganzen Leuten eine gehörige Durcheinander aus, mit der ganzen Familie, Freundschaften. Und insofern geht es da auch viel darum, wirklich, dass man wieder Verständnis aufbaut, dass man die Leute individuell betreut. Das hat sie auch schön hervorgehoben und stößt natürlich bei uns Homöopathen auf offene Ohren, ne? Die individuelle Betreuung von den Leuten, dass man eben viel über das redet, dass man sich auch mitteilen darf und auch, was ja gerade in dieser Art von Psychologie auch sehr, sehr wichtig ist, dass auch wirklich alles da sein darf. Also ich darf mich so fühlen, ich darf verzweifelt sein, ich darf Ängste haben, ich darf diese Emotionen wirklich auch leben und muss die nicht schlucken oder darf mich auch den anderen da zumuten. Sie hat natürlich auch ein paar negative Beispiele erzählt, wo dann der Partner sich zum Beispiel nicht öffnen konnte oder wo der Partner zu viel Rücksicht genommen hat oder wo auch zum Beispiel andersrum, ne, der Betroffene gar nicht gesehen hat, was der Partner eigentlich wirklich alles leistet und so. Also viel eigentlich der Versuch, die Leute in dem zu betreuen, wo sie gerade drin stecken und auch mit ihnen natürlich zu schauen, was jetzt noch möglich ist oder auch nötig ist. Und auch nochmal klar gemacht, dass oft also viele Bedürfnisse eigentlich der betroffenen Patienten mit Krebs eigentlich ist, dass möglichst viel normal weiterläuft, weil sie natürlich eh schon einen ganz anderen Alltag haben durch die vielen Termine und Medikamente und Operationstermine und wieder irgendeinen Kontrolltermin und wieder irgendein Blutlabor und dann noch irgendeinen Psycho-Onkologie-Termin und dann sind sie noch beim Homöopathen und, ne, hey, und wenn dann der Rest des Alltags auch noch so durcheinander ist oder da so eine übertriebene Schonhaltung stattfindet oder der Mann das Gefühl hat, naja, sie kann ja, wir machen jetzt alles neu im Alltag, ne, und dann findet keine Intimität mehr statt, die gehen nicht mehr essen, mit den Freunden trifft man sich nicht mehr, der Sport wird eingestellt. Keiner irgendwas, ne? Das ist oft der Gegenteil von dem, was die Leute wollen. Die wollen eigentlich möglichst ein normales Leben führen und wollen ja oft gar nicht, dass diese Diagnose und Krankheit auch so viel Raum einnimmt. Denn sie wollen ja auch nicht außerhalb dieser Krebstermine, die sie sowieso schon haben, dann immer noch mit dem konfrontiert werden. Also ja, gut. Dann kam vor der Mittagspause Lukas Studer mit einer sehr tollen Fallvorstellung von einer Patientin, die er schon sehr, sehr lange betreut. Ich glaube, die ist zur SHE gekommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 1991. Also wahnsinnig lange schon in dem Haus als Patientin und hat eigentlich den Fall vorgestellt. Und was besonders interessant war, die ist dann noch auf die Bühne gekommen, die war da, hat sich bereit erklärt, auf der Bühne live sozusagen auch noch über diese ganzen Themen zu sprechen. Und ja, der Lukas Studer hat das sehr unterhaltsam und kurzweilig vorgestellt. Auch die Patientin war sehr, also ich will fast sagen, lustig. Also freiwillig, nicht unfreiwillig, lustig. Sehr eine charakterstarke Persönlichkeit, die auch, was sicher sehr interessant war, auch für die Zuschauer, Zuhörer, die hat sich auch gegen eine konventionelle Therapie entschieden und hat ihren Tumor rein mit der Homöopathie behandelt und keine andere Therapie gemacht. Das ist natürlich auch immer eindeutig. Und sie, ich fand, was sie wirklich mitgebracht hat, ist eine große Positivität, eine große Klarheit, eine tief in sich ruhende Vertrauen zur Homöopathie und eine sehr große Positivität. Und, was ja schon mehrmals angeklungen ist, auch diese Frieden mit der Endlichkeit. Also man hat es ihr nicht nur angemerkt, Und sie hat es nicht nur gesagt, Frau Hughes hat es mit ihr auch noch besprochen, sondern da war wirklich auch eine tiefe Sache da. Und sie hat dann gesagt, ja, also die Homöopathie hat mir schon so viel geholfen, das wird mir auch da helfen, ich brauche da gar keinen anderen Arzt für. Und wenn es dann halt nicht klappt, dann ist halt so. Und das war nicht irgendwie fatalistisch oder abgelöscht oder gleichgültig, sondern das war eine innere Überzeugung, die man ihr auch, also die auch wirklich authentisch war. Und das ist eigentlich ja genau das, hat Frau Just dann schön erklärt, was die Homöopathie auch macht. Bei der Homöopathie haben wir immer eine ausgleichende Wirkung, eine Reaktion, den Körper wieder in diese innere Harmonie zu bringen, wo wir eben auch wieder sicherer werden, wo wir uns klarer werden über das, wo wir durch einen Prozess wirklich auch hindurchgehen und am Schluss wieder innerlich wissen, nein, ich gehe meinen Weg so, wie er für mich stimmt, ob mit oder ohne Schulmedizin, ob mit oder ohne Impfung, mit oder ohne Maske, ne? Sondern ich muss da nicht auch nach außen hören und mir von außen sagen lassen, sondern ich darf das wirklich auch selber entscheiden. Dann hatten wir eine schöne Pause, da könnt ihr in den anderen Podcast auch noch reinhören. Ich habe ein paar Stimmen gesammelt zum Kongress, dann könnt ihr nicht nur mich hören, sondern auch die anderen. Und nach der Mittagspause waren alle ganz motiviert zum Weitermachen. Und da hatten wir vier tolle Fallvorstellungen von Frau Blättler, Frau Wellimann, Petra Hornbacher und Christoph Grabenhofer, die Fälle vorgestellt haben aus der SRI-Praxis mit verschiedenen Schwerpunkten. Also wir hatten einmal Begleitung von Chemotherapie und Bestrahlung. Das ist etwas, was ja, wo ich auch die meiste Erfahrung habe, also einfach quantitativ die meiste Erfahrung habe und immer wieder zeigen konnte, mit relativ einfachen Mitteln und relativ herkömmlichen Mitteln, wie schön man da Verdauungsstörungen, Hautausschläge, Übelkeit, Erbrechen während so einer Chemotherapie sehr sicher und in Absprache mit den Onkologen betreuen kann. Was ich immer wieder als große Bereicherung gefunden habe und natürlich die Patienten unglaublich schätzen, sich für die Chemotherapie entschieden haben und die Nebenwirkungen eigentlich mit der Homöopathie sehr gut betreubar sind. Und danach haben wir so ein bisschen gesprochen über diese Status nach eigentlich einer Operation, Bestrahlung, wenn alles wie fertig ist, wie ich homöopathisch danach weitergehe mit der Homöopathie nachher. Ne? Ja, das waren einfach ganz viele praktische Beispiele, die ich glaube, dass vor allen Dingen auch die Zuschauer und Zuhörer sehr beeindruckt haben, weil das auch wirklich schöne plakative Fälle waren. Natürlich, wie immer, auch bei SAI am Donnerstag zu sehen, nicht nur Fälle, die einfach so, ich sag mal, ein bisschen kitschig, ne, nur einfach die Wunderheilungen vorgestellt, auch wenn die die sicher haben, ne, mit dem großen Haus. Aber das ist ja immer so ein bisschen dieses zweischneidige Schwert, was sich so ein bisschen durch diesen Kongress ja gezogen hat, also nehme ich die Kitschfälle, ne, wo alles super gelaufen ist und dann suggeriert man vielleicht auch fälschlicherweise, dass man damit Homöopathien retten kann. Oder entscheidet man sich für das, was Essay entschieden hat und das finde ich sehr gut, eben Fälle zu zeigen, wo man Teilsachen kann, wo vielleicht auch mal ein, zwei Wunderfälle dabei sind, aber auch der meiste Zeit wirklich realistische Fälle dabei sind. Wir haben es ja vom Roland Methner gehört, besonders die Austherapierten sind nur so rund um 20%. Insofern spiegelt das es auch viel mehr wider. Und trotzdem konnte man immer zeigen, dass die Homöopathie das, was sie in den Studien eben auch gezeigt hat, nicht nur lebensverlängernd wirkt, und zwar auf eine sehr beschwerdefreie Art und Weise, da kommen wir gleich im Palliativen noch dazu, sondern die Homöopathie auch, also Lebensqualität, genau, lebensverlängernd und lebensqualitätserhöhend einfach wirkt. Und das war an eigentlich allen Fällen zu sehen. Auch eben bei den vielen Fällen, die jetzt keine Wunderheilungen beinhalteten, konnte man deutlich sehen, wie Emotionen, Gedanken, Körperthemen, Symptome sich verbessert haben. Das hat ja gestern der Herr Pradip auch schön gezeigt, bei dem Teil. Könnt ihr auch nochmal reinhören, der ja wirklich toll gezeigt hat, dass er einfach auf diese Begleitsymptome verschreibt und die dann besser werden und der Patient dann zwar immer noch Krebs hat, Metastasen und all das, aber halt keine Beschwerden mehr hat. Insofern war das, glaube ich, wirklich sehr eindrücklich. Denn ist ein Vortrag gekommen, wo sich, glaube ich, sehr viele darauf gefreut haben. Das ist ja auch in diesem Teilnehmerstimmchen rausgekommen. Ne? Ich freue mich sehr auf diesen Vortrag von Dr. Hofer. Und da erinnere ich mich heute noch dran, das war in der Ausbildungszeit noch, also irgendwie 2009, 2010 muss das gewesen sein, da habe ich das erste Mal von Dr. Hofer einen Vortrag gehört. Und der war so gut damals, dass der mir bis heute in Erinnerung geblieben ist. Da hat er einen Vortrag gehalten im Unterschiede Homöopathie und Schulmedizin. Und er hat es eigentlich am Anfang schon schön auf den Punkt gebracht. Es gibt eigentlich zwei zentrale Aspekte, die wirklich einen Unterschied darstellen, jetzt explizit in der Krebsbehandlung. Das eine ist, wenn ich mit der Schulmedizin Leute therapiere und die haben ein Problem, ne, dann kriegen 100 Leute ein Mittel. Ne, die haben Magenbeschwerden, also ein ganz spezifisches Magenproblem, ne, Magengeschwür oder was er da gebracht hat. Und die kriegen dann halt 100 Leute ein und dasselbe Mittel. Ne, das ist Schulmedizin. Wenn bei der Homöopathie, sagen wir mal spitzfindisch, um das Gegenteil wirklich darzustellen, kriegen von den 100 Leuten mit derselben Erkrankung kriegen 100 verschiedene Mittel. Also das ist schon mal einer der zentralen Kernunterschiede, diese individuell ausgewählten Arzneimittel. Und da gehe ich gerade noch mal ein Stückchen tiefer, die dann natürlich nicht nur auf diese Magenbeschwerden verschrieben werden oder eigentlich fast nicht, ne, sondern auf die individuellen Symptome, die jeder hat. Deshalb unterscheiden sich die Mittel auch so stark. Plus deren Besitzer der Magenbeschwerden, also den ganzen Menschen wirklich im Zentrum zu sehen und eben nicht Krebs zu behandeln, sondern krebskranke Menschen und da den Mensch in den Vordergrund zu stellen und nicht seine Erkrankung. Also das ist mal der eine große Unterschied, den er hervorgehoben hat. Der zweite ist, dass der Mensch auch dann nachher in der Therapie, in der Betreuung, in dem Umgang im Zentrum steht. Also er hat eigentlich die Homöopathie als eine sehr, sehr menschliche, menschennahe, verständnisvolle, liebevolle und begleitende Therapie dargestellt, wo wirklich der Mensch im Zentrum steht. Und es nicht darum geht, welche Blutwerte, was muss jetzt als nächstes operiert werden, welcher Chemozyklus ist das jetzt. Ne? Er hat dann ein Beispiel erzählt, was er selber erlebt hat, dass er im Spital war und eigentlich mit ihm gar keiner mehr geredet hat, sondern alle nur noch auf ihre Displays geschaut haben. Also diese Entmenschlichung, vielleicht ohne es jetzt direkt werten zu meinen, wir wollen ja auch nicht schlecht reden über diesen großartigen Medizinapparat, das hat er auch ja mehrmals erwähnt. Es gibt ja so viele Errungenschaften der Medizin, die wir auch nicht missen wollen und die sehr, sehr, sehr wichtig sind. Aber was sie halt verloren haben über verschiedene Aspekte, für die sie ja auch jetzt als einzelner Arzt man gar nicht dafür viel kann, aber was da verloren gegangen ist, eben der Mensch ist überhaupt nicht mehr im Zentrum, sondern eigentlich die Abklärungen, welche Blutuntersuchung muss ich jetzt noch machen, ist die Metastase 2 mm gewachsen oder 2 mm kleiner geworden, aber der Mensch, ne, wird überhaupt nicht mehr angeschaut. Und das basiert natürlich dann nachher auch auf diesem Weltbild, was wir vorher kurz angesprochen haben, dass ich das eben als getrennt wahrnehme im Spital. Da hat die Metastase mit dem Gemütszustand des Patienten nichts zu tun oder so peripher, dass es halt nicht interessiert. Und man dadurch natürlich, wir haben es vorher gehört, diese 2/3 an Potenzial, um den Menschen wirklich zu betreuen, einfach weglässt. Die Ernährungsumstellung wird mit dem Patient oft nicht gemacht und schon gar nicht die Psychohygiene, weil die findet oft erst nach der Chemotherapie statt. Und ich kenne genug Leute, also das wurde da auch alles sehr positiv dargestellt, also ich kenne genug Leute, wo ich immer wieder gehört habe, na jetzt bin ich ja gesund, jetzt muss ich auch nicht mehr zum Psychologen gehen. Also völlig fatal, ne? Vor allem, wenn man ja weiß, dass es schwierig ist, nicht unbedingt der erste Krebs, also wenn man den ersten Krebs überlebt hat, was ja glücklicherweise immer häufiger der Fall wird, ist das heutzutage fast nicht mehr das Problem, ne? Man kann auch andersrum sagen, wenn Sie den ersten Krebs schon nicht überlebt haben, dann hätte vielleicht auch der Psycho-Onkologe jetzt nicht viel geholfen, aber weil der dann so schnell und bösartig und speziell gewesen ist. Aber wie wir das vorher gesehen haben anhand dieses Schocks, ne, und der homöopathischen Behandlung vorher, ist auch das möglich, ne, wie viel besser wäre vielleicht auch dieser erste Krebs gelaufen. Aber explizit, ne, die Rezidivneigung und die Todesfälle durch rezidiven Krebs, ne, sind ja groß. Also gerade das Gefühl zu haben, ich habe jetzt da alle Chemozyklen durch, ich habe Bestrahlung gemacht, ich bin tumorfrei, jetzt kann ich wieder machen, was ich will. Ich sag mal, worst case, ich fange wieder an zu rauchen, Alkohol zu trinken und ärgere mich jetzt doch wieder über meine Partnerin. Also, ne? Das ist natürlich, also speziell, wenn eben die Ursache und Auslöser eben auch nicht behandelt worden ist, dann ist es mehr eine Frage der Zeit, ne? Ob und wie und wann dieses Rezidiv wiederkommt. Und das ist eigentlich der dritte Punkt, den der Dr. Hofer dann hervorgehoben hat. Ne? Nehme ich nur die Symptome hinweg, schneide ich den Krebs aus oder ändere ich diese systemische Deregulation vom Immunsystem und löse das Problem ursächlich? Und hier wird nochmal klar, dass es ja sehr wohl, ne? Das hört man ja in dem, dass es sehr wohl eben beide Therapien da auch sehr gut Hand in Hand arbeiten könnten, würden, sollten. Oder aus meiner Meinung, ihr kennt ja meine etwas radikale Haltung, die ich dieses Jahr neu propagiere, ne? Aus meiner Sicht müssen. So. Gut. Ja. Jetzt gucke ich kurz auf meine Notizen. Einen Moment. Ja, am Schluss wurde es dann, sage ich mal, so ein bisschen, wie soll ich sagen, philosophischer oder auch spiritueller, wie je nachdem, wie man das will, oder psychologischer. Ja, irgendwie so. Ne? Es ging dann viel um das, was eigentlich so die großen Themen sind. Ne? Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil sonst, wenn ich darauf alles eingehe, haben wir nochmal eine Stunde. Und ich muss mal gerade gucken, ich glaube, ich rede schon, ja, 40 Minuten, genau. Ist schon wieder keine lang. Ne? Ich gehe das mal so ein bisschen durch. Also worüber wir eben noch gesprochen haben, ist eigentlich vor allen Dingen nochmal dieses Rucksackthema aufgegriffen, wirklich aus der Vergangenheit auszusteigen. Ne? Ich weiß nicht, ob das Frau Hofer war oder Frau Hughes, die nochmal gesagt haben, dass es wichtig ist, nicht zu lange und zu viel in dieser Vergangenheit rumzubasteln am eigenen Leben, sondern zu verstehen, jetzt, ne, beginnt oder jetzt ist der Moment, wo ich Dinge ändern kann. Und sie hat das so schön gesagt, jetzt beginnt bei uns allen die Prävention für den Krebs. Die beginnt jetzt, ne? Die beginnt nicht vor 10 Jahren und die beginnt auch nicht in 10 Jahren, sondern die beginnt im Prinzip jetzt. Jetzt kann ich Architekt werden von meinem eigenen Leben und wirklich an die Themen hinschauen. Es geht nicht darum, mehr Sport zu machen und sich gesünder zu ernähren. Das sind periphere Themen, die sehr wichtig sind. Ne? Aber das sind nicht die Ursachen. Sondern welchen Groll trage ich seit 20 Jahren mit mir rum? Wem habe ich noch nicht verziehen? Wo bin ich immer noch in Schuldgefühlen, die mich nur belasten? Wo bin ich in so Zirkelschlüssen, also so Kreisdingen? Ne? Ja, ich kann erst glücklich werden, wenn sich andere Menschen ändern. Ne? Wo ich mich so argumentativ in so Opferpositionen rein argumentiere. Wo kann ich erst gesund werden, wenn ich etwas geschafft habe, was ich aber erst schaffen kann, wenn ich wieder gesund bin. So, ne? Da sehr viele Patienten da drin sind. Wir nennen das immer salopp in diese Ich-weiß-aber. Also ich weiß schon, ich sollte mit meinem Vater mal wieder irgendwie Kontakt aufnehmen und ihm vielleicht, anstatt Vorwürfe zu machen, lieber sagen, wie sehr ich ihn liebe, weil wie weiß, wie lange mein Vater noch lebt. Ne? Aber, ne, und dann kommt irgendeine Ausrede, womit ich mir das Leben schwer mache. Dann kommt irgendeine Ausrede, womit ich mir, womit ich am Schmerz festhalte und das für gerechtfertigt halte. Aber das Problem ist ja, der Einzige, der darunter dann im Zweifel leidet, ne? Vielleicht leidet der Vater auch, ne? Aber das ist dann sein Problem. Aber der Einzige, der dann Krebs kriegt, bin ja ich. Ne? Und ob es das dann wert ist, ne? Recht zu haben, aber dann ja am Schluss aus Gesundheitsperspektive gar nicht im Recht zu sein. Ne? Weil mir das Festhalten an diesen, ja, aber er hat mich ja schlecht behandelt und deshalb darf ich ja wütend sein und deshalb bin ich ja immer noch mit ihm und er hat sich ja immer noch nicht entschuldigt, ist alles richtig. Aber was ist mein Effekt davon? Was ist mein Benefit im Leben davon, wenn ich jetzt mir oder anderen nachtragend bin? Und das ist ja 50-50, oder? Die eine Hälfte ist mit irgendjemandem anders verrückt und trägt da irgendwas nach oder ist immer noch traurig und kann nicht loslassen und so weiter. Und auf der anderen Seite sind es die, die all das mit sich ausmachen, ne? Mit sich wütend sind, sich nicht verzeihen können, sich irgendwas nachtragen, genauso bescheuert ist. Also auf einer medizinischen Ebene. Aber ne, die Welt wäre nicht voller Krebs, wenn das leicht wäre. Und wir würden natürlich auch dazu keinen Kongress veranstalten, wenn das leicht wäre. Und ich meine, es gibt ja 200 Millionen Online-Kongresse, die sich exakt mit diesen Themen von Psychohygiene, Gedankenhygiene beschäftigen, wo wir eigentlich aufhören oder versuchen aufzuhören damit, unser Leben auf diese gedankliche Art schwer zu machen. Da haben wir ja im letzten Jahr auch einige Folgen drüber gemacht im Podcast, werden wir sicher auch dieses Jahr im Herbst nochmal wieder aufgreifen. Dann natürlich, was ganz wichtig ist, der Mut, sich auch zur Homöopathie zu positionieren. Also ich finde, nach den 4 Tagen, vor allem die alle dabei waren, wurde wieder klar, dass wir viel mehr können, als was wir uns vielleicht auch selber zutrauen und deutlich mehr, als was uns die anderen zutrauen. Und im Endeffekt, ne, brauchen wir für den Einzelnen, für denjenigen, der eh schon gute Erfahrungen mit Homöopathie gemacht hat, brauchen wir dafür auch keine Studien. In der Homöopathie, durch dieses Individualitätsgesetz, ist ein Studiendesign, was auf 100 Leute kriegen ein Medikament bei Magenproblemen ausgelegt ist, sowieso unsinnig. Was sollen wir damit herausfinden in der Homöopathie? Na, diesen Mut zu sagen, nein, ich habe die Antibiotika nicht genommen, sondern Belladonna hat mich geheilt. Nein, ich möchte aber parallel zum Krebs, möchte ich, dass mein Homöopath mich betreut. Diese Eigenverantwortung, die wir glücklicherweise noch haben in der Schweiz, der Arzt das nicht entscheiden kann und zur Not unterschreibt er halt alles und auch den Medizinern mitteilen. Wie oft habe ich Leute, die sagen, ja, also ich habe die Antibiotika nicht genommen, es ging mit ihrem Mittel gut, aber ich habe dem Arzt es nicht gesagt. Ja, ich meine, wie soll der Arzt denn dann merken, dass jetzt Homöopathie wirkt? Ne? Wenn das ein Patient mal alle 10 Jahre macht, dann denkt er auch, ja. Ne? Aber wenn da jeder zweite Patient ankommt und sagt, ja, den Hautausschlag haben wir nicht mit Cortison behandelt, sondern mit Sulfur von meinem Homöopathen und der hat plötzlich die Hälfte der Patienten mit so Sachen, ne? Dann würden da vielleicht auch Entwicklungen etwas schneller gehen. Also dieser Mut, sich auch zu positionieren und klar zu sagen, was wir können. Frau Jus hat es mehrmals erwähnt, den schönen Satz, solange Leben da ist, ist Leben da. Und wenn wir Lebenskraft noch da haben, können wir sie auch stimulieren. Und deshalb, ne, hat sie gesagt, never give up, niemals aufgeben. Die Homöopathie, das haben wir gestern auch besprochen, hat immer noch ein Ass im Ärmel. Am Schluss wurde noch gesprochen über Palliation. Und Sterbebegleitung ist ja immer ein schwieriges Wort. Ich glaube nicht, dass das so heißt. Wir sagen mal Palliation, ne, mit der Homöopathie. Ich weiß nicht genau, wie da der korrekte Begriff ist. Also wir machen ja keinen Exit, ne, insofern, denn das wäre Sterbehilfe. Also ich glaube, Sterbebegleitung ist korrekt. Wir bleiben aber da und hoffen, dass es der korrekte Begriff ist. Es meint ja einfach, den Patienten am Schluss palliativ zu behandeln. Und das ist etwas, wo Frau Jus und Herr Jus schon in der Ausbildungszeit in meiner immer darüber gesprochen haben, wie viel Erfolg sie damit haben. Und palliative Schmerztherapie oder so, das ist etwas, was bei der Homöopathie unglaublich beeindruckend ist und wie schnell das auch wirkt. Das sehen wir vor allen Dingen bei Verletzungen im Alltag, ne? Wie so schnell so ein Arnika wirkt bei Schmerzen. Also insofern ist das ja etwas, was wir auch kennen, alle als Homöopathie-Liebhaber, die schmerzlindernden Wirkungen von der Homöopathie muss uns ja niemand mehr erklären oder andichten. Aber auch die ganze emotionelle Thematik, die Ängste, die mit dem Tod einhergehen, der Groll, der da nochmal hochkommt und so weiter, auch der führt einfach dazu, wenn ich das, wir haben es vorher besprochen, am Anfang, ne, Diagnose bekommen, Schreck, und ich werde leichter nach einem Mittel, das ist natürlich am Ende vom Leben auch ein wichtiger Punkt, dass ich merke, nein, komm, ist jetzt gut, ich habe jetzt Frieden geschlossen, jetzt kann ich gehen. Hat Frau Jüss ein paar Fälle erzählt, wo Leute Gedanken loslassen konnten, Emotionen loslassen könnten, Körpergefühle loslassen können und eben nicht mit Schmerzmittel überdosiert so betäubt werden, bis sie dann tot sind, ne, sondern bewusst. Frau Jüss hat behauptet, ich gebe das einfach mal hier so wieder, ne, dass ich hoffe, ich zitiere sie richtig, über 90% der Fälle, die Leute mit der Homöopathie, wenn sie palliativ betreut werden, einfach ruhig einschlafen. Ist wahrscheinlich eine subjektive Statistik, ne, aus ihrer Erfahrung heraus, die sie betreut hat. Das heißt, sie muss sehr, sehr hoch sein in ihrer persönlichen Wahrnehmung. Und ich weiß, dass sie viele betreut haben in den ganzen Jahren, seit sie Homöopathie machen, sie immer wieder erzählt. Und ich durfte das ja auch einmal machen. Deshalb dachte ich, ich erzähle am Schluss noch von mir. Das war ich jetzt ganz junger Homöopath. Erste, zweite, dritte Jahr bin ich zu eine langjährige Patientin von Stefan Bauer hat gefragt, für den Mann, der sozusagen im Sterben liegt, und hat mich dann extra mit dem Auto dahin gefahren, also vor Ort da gewesen, und habe eine Stunde mit dem Mann gesprochen und wollte ihm dann eigentlich noch was verschreiben. Dazu ist es aber gar nicht mehr gekommen, weil er dieses Gespräch so genossen hat mit mir damals, dass am Abend die Frau mich angerufen hat und gesagt, was ich denn mit ihm gemacht hätte. Er wäre die letzten Jahre noch nie so glücklich gewesen wie nach diesem Gespräch. Da habe ich gesagt, ja, wir haben einfach nochmal alle alten Themen, die noch da sind, einfach nur besprochen. Also ich habe ihm da zu dem Zeitpunkt noch gar keine großen Beratungen gemacht oder da irgendwelche Erklärungen oder Unterstützungen oder irgendwas, ne? Und auch keine mega tiefe Anamnese gemacht, ne? Ich wollte ja ein bisschen schauen, was ihn noch so stört und ihm irgendwas verschreiben für die Schmerzen, so, ne? Also wir haben jetzt auch da nicht die ganze Kindheit nochmal aufgerollt, sondern ich habe ihm einfach erklärt, dass wir noch versuchen, alles zu lösen, was ihm noch auf dem Herzen liegt, und das war für ihn sehr schön, mit mir das alles zu besprechen. Und war auch dann so lange da, wie er das einfach gebraucht hatte, und bin dann wieder heimgefahren, habe dann noch mit Stefan am Abend überlegt, was wir jetzt machen könnten, und haben der Frau das noch gesagt, und sie hat gesagt, ja, ja, sie holt das dann am nächsten Tag. Und dann ist dieser Mann friedlich eingeschlafen und hatte auch nach diesem Gespräch keine Schmerzen mehr. Also das habe ich parallel zum Krebsseminar mit einem anderen Fall erlebt, der hat sich auch noch nämlich endlich fertig. Und zwar hat mich eine Dame angerufen im Notfalldienst, 2,5 Wochen lang. Mega Husten, der nicht besser wird. Und dann habe ich mit ihr eine halbe Stunde am Telefon gesprochen und habe gesagt, na, was denn los ist. Ne? Und wir haben zusammen den Auslöser gefunden von ihr, warum sie so Husten hat und der auch nicht besser wird. Und dann wollte ich ihr noch ein Mittel parat machen, und heute hat sie mich angerufen und hat gesagt, ja, sie hat das Mittel nicht gebraucht, sie hat viel besser geschlafen, der Husten hat schlagartig sich um 80% verbessert, seit ihr wieder bewusst ist, was überhaupt los ist. Also damit können wir nochmal enden, ne? Dieser Zusammenhang von Körper und eben Gemüt und so, wir sind ein einziger Organismus und da ist nichts getrennt voneinander, ne? Sobald ich mit dieser Sichtweise durch den Alltag, durch mein Leben gehe, verstehe ich, ich kann nicht einfach 10 Jahre Groll mit mir rumschleppen. Ich kann nicht einfach 10 Jahre Trauer mit mir rumschleppen und der Meinung sein, dass es auf meinen Organismus nicht wirkt. Und ich kann auch nicht einfach x-mal Operationen machen, Chemotherapien machen und der Meinung sein, dass ich hinterher wieder fit bin. Sondern das hängt alles zusammen und alles das darf ins Gleichgewicht kommen, leichter werden, loslassen, hoffnungsvoll, positiv oder zumindest friedlich in die Zukunft schauen und verstehen, wir haben nicht alles im Griff. Wir können nicht alles beeinflussen, wir können nicht alles kontrollieren, aber wir können unseren Beitrag dazu leisten, ein leichtes, gegenwartsgetreues, friedliches Leben zu haben und da das Beste aus der Zeit zu machen, die wir haben. Und nicht versuchen, möglichst viele Tage auf dem Planeten zu haben, sondern die Tage mit möglichst viel Inhalt füllen. Da hätte ich jetzt noch eine Stunde Input, muss ich sagen, wenn ich mich da so reinsteigere gerade. Ich breche das jetzt ab, weil eigentlich wollte das ja ein Bericht sein. Ich schließe nochmal ab, dass ich jetzt bis auf den Tierhomöopathietag alle gesehen habe und das ein fantastischer Krebskongress fand. Die Organisation war toll, die Referenten waren toll. Es hat alles 1A geklappt, von dem kleinsten Stück Kuchen und Serviette bis hin zu technischen Herausforderungen wie einen ganzen Tag Live-Webinar aus Belgien. War das einfach rundum ein gelungener Kongress, der auch inhaltlich super war. Die Referenten waren dynamisch, begeisterungsfähig, haben einen tollen Stil gehabt zum Unterrichten. Frau Jus hat die ganzen Tage wahnsinnig gut moderiert. Sie hat ja alle angesagt und abgesagt. Diese Fragenrunden am Ende, die gemacht worden sind, fand ich großartig. Also wirklich Ja, das ist aber für mich eine Sternstunde gewesen der SAI und Homöopathie. Und auch wenn wir gestern ja besprochen haben, dass da noch Luft nach oben ist, ist natürlich immer Luft nach oben, aber ich habe wirklich genossen, an den Tagen dort zu sein und mich in das Thema zu vertiefen. Und hoffe, dass meine Berichterstattung euch auch so ein bisschen hat teilhaben lassen an den Themen. Ich werde das nächste Mal das wieder machen, wenn ich die Erlaubnis kriege aus Gautingen. Da bin ich 2 Tage im Mai an dem Gautinger Kongress. Da mache ich auch gerne mal Werbung für. Da kommt nämlich Frau Jack hier, die ja auch eine große Homöopathin ist, die da diese Pflanzenreiche bearbeitet hat. Da habe ich mich noch nicht viel mit beschäftigt. Das werde ich immer noch machen, wie immer, wenn ich mich da so ein bisschen rein knien, damit ich auch was weiß, aber da kommen auch ganz viele ganz tolle Leute. Ich glaube, der Stefan Baumgartner ist wieder dabei, Josef Karl Graspointner ist dabei, der Stefan Reis kommt, also auch einige, die ich noch nicht kenne. Gauting selber, die haben ja auch ganz, ganz tolle Dozenten da, ne, wo wir viele schon im Podcast hatten, also auch da. Ne? Und vielleicht auch das wirklich am Abschluss jetzt nochmal zu sagen: diese echte Begegnung mit echten Menschen, die zusammen im Geiste der Homöopathie irgendwas voranbringen wollen, erfahren wollen, einfach Zeit miteinander zu verbringen, ist einfach auch eine tolle Atmosphäre. Das ist sofort ein harmonisches Miteinander gewesen, die ganzen Tage. Und das ist vielleicht etwas, wo wir uns dran gewöhnt haben, aber ich weiß es von anderen Kongressen, von anderen Zusammenkünften, auch anderer Berufsgruppen, dass das nicht automatisch immer so friedlich abläuft, wie das an den Homöopathie-Kongressen ist, bei denen ich bisher war. Insofern wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Podcast und den ganzen Folgen, die ich da so aufgenommen habe. Hört euch auch gerne die Patientenstimme an und natürlich unterstützt uns gerne, indem ihr die ganzen Inhalte auch von SAI teilt. Die haben ganz viele Mitschnitte auf Facebook gepostet. Und wahrscheinlich auch auf Instagram. Vielleicht habt ihr da was von. Vielleicht wird es auch irgendwann was auf der Webseite geben von SAI. Ich werde noch einen Blogbeitrag schreiben auf meiner Seite zu dem ganzen Krebskongress und dort auch die ganzen Videos, die ganzen Podcasts, die ich gemacht habe, nochmal verlinken auf einer Seite. Also unterstützt uns gerne, indem ihr es teilt. Oder werdet Mitglied bei Homöopathie Schweiz im Patientenverband als Therapeuten, wenn ihr das noch nicht seid. Werde Mitglied in irgendeinem Homöopathieverband, um da die Verbindung mehr zu stärken. Oder unterstützt die Beker-Bose-Stiftung, der zentrale Geist und Kern der SAI, um auch solche Kongresse möglich zu machen, weil die hauptsächlich ja von den Sponsoren getragen wird und von der Stiftungen. So, jetzt höre ich aber wirklich auf. Glaube ich, die längste Folge geworden, aber es gab wirklich auch so viel von diesem Tag zu erzählen. Ihr merkt, ich könnte jetzt da noch 2 Stunden weitermachen. Aber wir brauchen ja auch noch ein paar Sachen vom Rest des Jahres und wie ich dann immer schon sage, dann können wir ja die alle Leute einfach nochmal einladen. Jetzt haben wir so viele dann auf der Bühne gestanden, die laden wir dann einfach alle nochmal ein. Und dann können wir mit denen endlos im Podcast auch wirklich in die Tiefe gehen. Vielen Dank auch für die vielen tollen Rückmeldungen zu den Episoden und die vielen tollen Handschüttler, die von den ganzen anonymen Leuten, die meinen Podcast hören. Und jetzt wünsche ich euch, liebe Zuhörer, ganz eine gute Erholung von Dauerbeballerung von meinen Episoden und eine wunderschöne Frühling mit viel Gesundheit und keinen Krebsdiagnosen. Tschüss!